SRF 1.
Hab 1, die Mittagsinformationen von Radio SRF. Willkommen zur Sendung. Die tieferen Löhne in der Schweiz sind in den letzten Jahren gestiegen, doch im Portemonnaie bleibt trotzdem nicht viel mehr. Spurlos verschwunden, gefoltert. In Ägypten passiert das jeden Tag. Wir sprechen über den unzimperlichen Umgang mit Regimekritikern. Dann machen wir einen Abstecher nach Urnäsch, wo Tradition hochgeschrieben wird und die Kühe noch Hörner haben.
Ich will schon eine Tradition her. Die ist einfach ein bisschen.
Ob es künftig Geld gibt oder nicht, wie es die Hornkuh-Initiative will, ist hier einerlei. Und wir sind die Schweiz, die Rendezvous-Sommerserie. Heute erzählt Roni Bernheim, warum Mondaine 2007 in Biberist eine neue Uhrenfabrik baute und warum das viel Mut brauchte.
Der Spatenstich ist genau passiert, etwa einen Monat nach Lehman Brothers in 2008, das, wo die ganze Welt angefangen hat, wirtschaftlich spinnen.
Heute läuft das Werk, wir besuchen es um 1. Rendezvous mit Brigitte Kramer. Eigentlich ist es erfreulich. In der Schweiz sind die Löhne in den letzten Jahren gestiegen. Gestiegen ist gleichzeitig aber auch die Belastung durch Krankenkassenprämien und Steuern. Unter dem Strich haben die unteren und mittleren Einkommen deshalb vom wirtschaftlichen Fortschritt kaum profitieren können. Dies ist das Fazit des neuesten Berichts des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes. Doch diese Aussage stößt auf Widerspruch. Klaus Bonanomi.
Das sind auf der einen Seite die realen Löhne. Die sind gestiegen in den letzten 20 Jahren, und zwar für alle. Am stärksten zugelegt haben die hohen Einkommen. Die obersten Lohnklassen verdienen mittlerweile wieder mehr als vor der Finanzkrise, wie die neueste AHV-Statistik zeigt, die der Gewerkschaftsbund als Berechnungsgrundlage herbeizieht für seinen neuesten Verteilungsbericht. Daniel Lampard, der Chefökonom des SGB, sagt es so.
Die Lohnschere ist weiter aufgegangen in der Schweiz, vor allem weil die Toplöhne gestiegen sind. Positiv ist aber, dass auch Reallohnerhöhung bei den tiefen und mittleren Löhnen gegeben hat.
Doch auf der anderen Seite hätten viele Menschen trotz höherer Löhne nicht mehr Geld zum Leben. Entscheidend sei das verfügbare Einkommen, also das, was im Portemonnaie bleibe, wenn auch Miete, Steuern und Krankenkassenprämien bezahlt seien, rechnet Gewerkschaftsökonom Lampard vor.
Das große Problem, die Politik hat einen großen Teil dieser Lohnfortschritte zunichte gemacht, weil sie die Krankenkassenprämien hat ansteigen lassen, ohne die Prämienverbilligungen zu erhöhen.
Die Krankenkassenprämien, die ja nicht einkommensabhängig sind, sondern pro Kopf bezahlt werden müssen, diese hätten sich innerhalb 20 Jahren verdoppelt. Die Prämienverbilligungen andererseits, die der Staat an die weniger gut Verdienenden bezahlt, diese hätten nur um ein Drittel zugenommen. Gleichzeitig hätten untere und mittlere Einkommen auch kaum von Steuersenkungen profitiert, im Gegensatz zu den obersten Einkommensklassen, deren Steuerbelastung gesunken sei. Das Fazit des SGB: Die Politik macht die Lohnfortschritte zunichte. Das sieht auch der liberale Ökonom Rainer Eichenberger von der Uni Freiburg ähnlich.
Die Steuern in der Schweiz treffen auch die relativ tiefen Einkommen. Insbesondere werden ja viele der tiefen Einkommen dann in einer Familie zu einem höheren Einkommen hinzuaddiert und kommen so dann auch in relativ hohe Steuerklassen. Deshalb sind natürlich Steuern eine ganz starke Belastung auch für die Armen. Gerade deshalb treten ja Ökonomen und Liberale immer für einen schlanken Staat ein.
Sagt Eichenberger an die Adresse der Gewerkschaften. Doch diese ziehen eine andere Schlussfolgerung. Nicht Steuern und Staatsausgaben senken ist für den SGB das Gebot der Stunde, sondern mehr Steuergelder für Prämienverbilligungen. Mit 2 Milliarden Franken im Jahr könnten Bund und Kantone das Ziel erreichen, dass kein Haushalt mehr als 10% seines Einkommens für die Krankenkassenkosten bezahlen müsse. Entsprechend hätten die Haushalte dann mehr Geld zur Verfügung, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten.
Klaus Bonanomi. Und nun zu Andreas Freudig mit weiteren Meldungen des Mittags.
In Ägypten sollen die Behörden tausende Regierungsgegner verschleppt und gefoltert haben. In einem Bericht schreibt die Menschenrechtsorganisation Amnesty International, mindestens 34'000 Personen seien in den letzten 3 Jahren ins Gefängnis gekommen, nach unfairen Prozessen oder ganz ohne Verhandlung. Zwingen Arbeitgeber in der EU muslimische Angestellte, ihr Kopftuch abzulegen, so sei dies diskriminierend. Zu diesem Schluss kommt die EU-Generalanwältin in einem Gutachten für den Europäischen Gerichtshof. Dort wird der Fall einer jungen Software-Expertin aus Frankreich behandelt. Sie hatte gegen ihren Arbeitgeber geklagt. Dieser hatte sie entlassen, weil sie bei einem Kundengespräch ihr Kopftuch nicht abgelegt hatte. In seinem Urteil kann der Gerichtshof dem Gutachten der Generalanwältin folgen, muss dies aber nicht. Für den Posten als Chef der britischen Labour-Partei gibt es eine weitere Bewerbung. Neben Angela Eagle hat nun auch der Abgeordnete Owen Smith angekündigt, den Parteivorsitz übernehmen zu wollen. Das erklärte Smith gegenüber dem britischen Sender BBC. Der amtierende Parteichef Jeremy Corbyn wird versuchen, seinen Posten zu verteidigen. In Deutschland ist die Polizei erstmals mit landesweiten Razzien gegen Hasskommentare im Internet vorgegangen. Beamte in 14 Bundesländern durchsuchten die Wohnungen von 60 Beschuldigten, wie das Bundeskriminalamt mitteilte. Ziel sei es, radikalen Äußerungen und damit verbundenen Straftaten im Netz entgegenzutreten, heißt es. Im Zentrum der Razzien stand eine geheime Facebook-Gruppe, in der regelmäßig der Nationalsozialismus verherrlicht wurde. In der Schweiz sehen die Leute mehr fern. In der Deutschschweiz waren es im ersten Halbjahr im Schnitt 131 Minuten pro Tag, 12 Minuten mehr als im letzten Semester. Dabei lief am häufigsten SRF 1. Noch mehr ferngesehen wird in der Westschweiz mit durchschnittlich 153 Minuten und in der italienischsprachigen Schweiz mit 182 Minuten pro Tag. Diese Zahlen erhob das unabhängige Forschungsinstitut Mediapuls. Ebenfalls zugenommen hat demnach die zeitversetzte Nutzung. Altbundesrat Kaspar Villiger erhält den Freiheitspreis 2016 der Deutschen Friedrich-Naumann-Stiftung. Damit reiht sich Villiger in einer Liste von namhaften Politikern, Philosophen und Kulturschaffenden ein. Die Stiftung schreibt, Villiger werde unter anderem als Vater der Schuldenbremse geehrt. Er sei ein mutiger, kritischer und beharrlicher Liberaler, der die Zukunft gestalten wolle, statt ängstlich zu verharren. Die Ehrung findet Mitte November in Frankfurt statt. Der Schweizer Dienstleistungskonzern DKSH ist im ersten Halbjahr 2016 weiter gewachsen. Das Unternehmen, das sein Geschäft mit dem Vertrieb von Konsumgütern wie Schokolade, Luxusuhren und Medikamenten in Asien macht, hat einen Umsatz um 2% gesteigert, auf 5 Milliarden Franken. Dazu beigetragen habe die gestiegene Nachfrage in den Ländern Vietnam, Myanmar, Laos und Kambodscha. Anders als der Umsatz fiel der Gewinn des Konzerns niedriger aus als im Vorjahr. Das Wetter? Heute und morgen ist es im Norden wechselhaft. Es gibt gelegentlich Platzregen und lokal Gewitter. Die Temperaturen erreichen rund 16 Grad. Im Süden muss heute mit kräftigen Gewittern gerechnet werden. Morgen scheint teilweise die Sonne und mit Nordföhn wird es 25 Grad warm.
Tag für Tag werden in Ägypten 3 bis 4 Menschen von Sicherheitskräften verschleppt. Sie verschwinden willkürlich für Tage oder Monate spurlos, werden gefoltert. Das schreibt die Menschenrechtsorganisation Amnesty International. Die ägyptische Regierung gehe äußerst brutal gegen Kritiker vor. Frage an Nahost-Korrespondent Philipp Scholkmann: Was sind das für Leute, die da zum Verschwinden gebracht werden?
Es sind häufig junge Leute. Vielen wird vorgeworfen, mit den verbotenen Muslimbrüdern zu sympathisieren, diesem Staatsfeind Nummer 1 in Ägypten von Präsident Sisi. Aber es trifft nicht nur Islamisten oder mutmaßliche Islamisten. Jede Person, die Kritik am Regime übe, die riskiere, vom Repressionsapparat gekidnappt zu werden, heißt es in dem Bericht. Amnesty geht sogar so weit zu sagen, dass diese Verschleppungen und Folterungen ein zentrales Instrument der staatlichen Unterdrückungspolitik geworden seien.
Und laut Amnesty International sind auch Kinder unter den Opfern. Die können ja nicht ernsthaft eine Bedrohung sein für das Regime.
In den Augen des Staatsapparats offenbar schon. Im Bericht sind 5 Fälle dokumentiert, darunter der Fall eines 14-Jährigen, der gefoltert wurde bis zur Vergewaltigung. Aber es gibt auch viele andere Beispiele aus den letzten 2 Jahren, wie Kinder oder Halbwüchsige ins Visier der ägyptischen Sicherheitsmaschinerie gekommen sind, vielleicht nicht gefoltert, aber verhaftet wurden als angebliche Staatsfeinde. Amnesty spricht von einem System. Es soll unter dem Titel des Kampfs gegen den Terror ein allgemeines Klima der Einschüchterung geschaffen werden. Und da machten die Staatsorgane vor Minderjährigen nicht Halt.
Amnesty International hat für den Bericht 17 Fälle nachgezeichnet. Als wie glaubwürdig stufen Sie die Erkenntnisse ein?
Sie sind schon glaubwürdig. Und wenn man in Ägypten mit Menschenrechtsaktivisten spricht, hört man immer wieder von solchen Beispielen. Man trifft auch Menschen, die Angehörige vermissen, Freunde, Brüder, alles versuchen, um herauszufinden, wo sie festgehalten werden könnten. Und sogar die staatliche Menschenrechtsbehörde räumt ein, dass solche Verschleppungen vorkommen. Und was hier beschrieben ist, ist ja nur ein besonders schockierender Aspekt in einer ganzen Reihe von Repressionsmaßnahmen. Zehntausende sind aus politischen Gründen im Gefängnis. Es gibt Razzien bei Menschenrechtsorganisationen, Aktivisten, die eingeschüchtert mit Strafverfahren, mit Reisesperren belegt werden. Dieses ganze Klima der Repression in Ägypten, das ist gut dokumentiert.
International für Aufsehen gesorgt hat der Fall eines italienischen Studenten, der unter verdächtigen Umständen verschwunden war und dann bei Kairo mit Folterspuren tot aufgefunden wurde. Ägyptens Regierung hat stets versichert, die Sicherheitskräfte hätten damit nichts zu tun. Bringt der Bericht Philipp Scholkmann dazu neue Erkenntnisse?
Nur insofern, als er ein Muster sieht, sagt, wenn man die Folterspuren auf diesem fürchterlich entstellten Leichnam vom Studenten Regeni vergleicht, dann ähneln sie anderen Fällen von Folteropfern, die man nun nachweislich mit dem ägyptischen Sicherheitsapparat in Verbindung bringen könnte. Das ist auf jeden Fall keine Entlastung für diesen Sicherheitsapparat.
Ägyptens Präsident Sisi wird aufgefordert, mit diesen Menschenrechtsverletzungen aufzuhören. Wird er das? Will er? Kann er?
Die Zweifel sind natürlich groß, ob er will, aber auch ob er kann. Es gibt Leute, die sagen, das eigentliche Machtzentrum in Ägypten sei weniger bei ihm, beim Staatspräsidenten, als vielmehr eben bei diesem Sicherheitsapparat. Und einiges spricht zumindest dafür, dass es mehrere verschiedene Machtzentren zumindest gibt. Wie sich die zueinander dann verhalten, ist wie so vieles in Ägypten sehr undurchsichtig.
Dass täglich Menschen einfach verschwinden, ist das in der ägyptischen Bevölkerung ein Thema? Wird darüber gesprochen?
Ja, und mein Eindruck ist, zunehmend wird darüber gesprochen. Die große Begeisterung für Sisi, diesen vermeintlich starken Mann, den Retter der Nation, die ist längst vorbei. Das hat mit der Wirtschaft zu tun, dass Ägypten nicht aus der Krise herauskommt. Aber je skeptischer die Öffentlichkeit Präsident Sisis Leistungsausweis insgesamt beurteilt, umso mehr wird auch diese Repression wieder Thema der Kritik. Eine Repression, die unter Sisi offensichtlich noch umfassender ist als in der Mubarak-Zeit.
Einschätzungen von Philipp Scholkmann, besten Dank. Ja, und so geht es hier im Rendezvous weiter. Hassmails, Morddrohungen gegenüber deutschen Parlamentariern.
Dann wurde die Nachricht mir mitgeteilt, dass ein Kopfgeld auf mich ausgesetzt worden ist. Es gab Steckbriefe mit Namen, Fotos, wo auch Hinweise auf meine Kinder zu finden waren.
Sevim Dagdelen hat den Zorn der Türkei auf sich gezogen, weil sie im Bundestag für die Armenien-Resolution gestimmt hat. Wie vergiftet das Klima ist, zeigt unser Bericht aus Deutschland. Dann, ein französisches Unternehmen hat eine Mitarbeiterin geschasst, weil sie beim Kundenkontakt ein Kopftuch trug. Ein Fall für den Europäischen Gerichtshof. Und die Firma Mungo aus Olten reagiert auf den Brexit.
Wir haben uns vorgenommen, Personal zu rekrutieren gegen Ende Jahres, um diesen Ausbau weiter fortzusetzen. Dem ist jetzt ein jähes Ende gesetzt worden.
Die Unsicherheit ist dem Hersteller von Dübeln und Schrauben zu groß. Die Devise: abwarten und Tee trinken. Die Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei durchleben derzeit eine Krise. Seit der Bundestag in einer Resolution den Türken Völkermord an den Armeniern vorwirft, fährt der türkische Präsident Erdogan die Krallen aus. Und in Deutschland faucht man zurück. Heute zum Beispiel sagte Vizekanzler Gabriel, Deutschland könne die in der Türkei stationierten Soldaten auch wieder abziehen. Das ist allein ist vielleicht nur Rhetorik. Doch deutsche Parlamentarier, die für die Resolution gestimmt haben, müssen sich derzeit einiges gefallen lassen. Aus Berlin, Peter Vögeli.
Sevim Dagdelen steht unter Polizeischutz. Wo immer sie auftritt, begleiten sie drei Beamte. Denn seit die deutsche Parlamentarierin mit türkisch-kurdischen Wurzeln von der Partei Die Linke im Bundestag für die Armenien-Resolution gestimmt hat, seien tausende Hassmails eingegangen, die sie als armenische Hure oder kurdische Terroristin beschimpften.
Aber eben auch es Morddrohungen gab. Dann wurde die Nachricht mir mitgeteilt, dass ein Kopfgeld auf mich ausgesetzt worden ist. Es gab Steckbriefe mit Namen, Fotos, wo auch Hinweise auf meine Kinder zu finden waren.
Und auch der türkische Präsident Erdogan persönlich reagierte extrem. Er beschimpfte die 11 deutschen Parlamentarier mit türkischen Wurzeln aufs Übelste. Der türkische Botschafter wurde aus Berlin nach Ankara zurückbeordert und der Besuch von deutschen Parlamentariern bei der Bundeswehr in der Türkei untersagt. Obwohl es das deutsche Parlament ist, das über Auslandseinsätze der Bundeswehr entscheidet. Auch in der türkischen Gemeinde in Deutschland hinterließ Erdogans wütend Spuren. Claudia Danschke hat 15 Jahre lang ein türkisches Fernsehprogramm in Berlin betrieben. Diskussionen, Annäherungen zwischen Türken, Deutschen und Armeniern, gegenseitiges Verständnis, alles vorbei, sagt sie.
Ich habe da das Gefühl, das ist alles ein Rollback. Die letzten Jahre ist alles ein Rollback. Selbst die Fortschritte in der Diskussion, die es gab, auch in der Türkei, ist alles wieder vorbei. Jetzt geht es nur noch um Emotionen. Ihr wollt uns hier wiederum nur klein machen. Das lassen wir aber nicht mit uns machen. Es ist eine fatale Entwicklung.
Erdogans Wut und sein verletzter Stolz fallen in Deutschland auf fruchtbaren Boden. Türken gehören zwar zu Deutschland und zum deutschen Alltag.
Gleichzeitig gelten Türken hier als Menschen zweiter Klasse. Noch in den 80er Jahren hat eine Bildungssenatorin in Berlin gesagt, Türkisch ist doch keine Sprache.
Präsident Erdogan betreibt ganz offen Innenpolitik in Deutschland. Vor Wahlen in der Türkei hat er große Auftritte nicht nur in Istanbul oder Ankara, sondern beispielsweise auch in Köln. Als Reaktion auf die Armenien-Resolution des Bundestages Ende Mai ist eine deutschlandweite deutsch-türkische Partei gegründet worden. Natürlich ohne Chancen, jemals in den Bundestag einzuziehen, aber ganz sicher mit der Möglichkeit, in der Kommunalpolitik Fuß zu fassen. Mit gravierenden Folgen findet die Bundestagsabgeordnete Sevim Dagdelen.
Das ist so, wie wenn dann der Vertreter von Staatspräsident Erdogan in einem Gemeinderat in Köln sitzt und dort für die Interessen von Erdogan Politik macht.
Das spalte die Gesellschaft, verhindere Integration. Doch Bundeskanzlerin Merkel und ihr Außenminister Frank-Walter Steinmeier reagieren kaum. Und nur sehr lauwarm auf die Drohungen gegen die 11 Abgeordneten des Bundestages mit türkischen Wurzeln. Christian Brakel von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik hat dafür eine Erklärung.
Das Absurde ist, dass ja hinter den Kulissen die Arbeitskontakte sehr, sehr gut sind. Und die Türkei ein großes Vertrauen in die Bundesregierung setzt. Für die ist nicht so wichtig, was in Brüssel passiert, sondern sie wissen, dass die Bundeskanzlerin die entscheidende Person für diesen Flüchtlingsdeal ist. Und Sie wissen, dass im Moment, auch gerade jetzt mit dem Austritt der Briten, ihre wichtigen Interessen in Berlin liegen. Und da läuft unglaublich viel.
Brakel kann auch ein Beispiel für das Geschehen hinter den Kulissen nachliefern. Der türkische Botschafter sei nur zu Konsultationen nach Ankara zurückberufen worden. Er befinde sich inzwischen wieder in Berlin und nehme im Moment bloß seine Amtsgeschäfte nicht wahr. Er werde altershalber ohnehin bald ersetzt und sein Nachfolger stehe bereits fest.
Also das ist eine große Geste in die Öffentlichkeit, aber der Effekt ist eigentlich relativ gering.
Und Sevim Dagdelen ergänzt:
Ich glaube, das ist eher Show nach innen und für seine Anhänger nach außen.
Und dennoch, wenn gewählte Parlamentarier von außen bedroht werden, geht es an das Eingemachte einer Demokratie. Angela Merkel aber reagiert nicht nur aus politischen Gründen so zurückhaltend, sondern vielleicht auch, weil Präsident Erdogan zwar die türkische Gemeinde in Deutschland in Aufruhr versetzen und spalten kann, aber sie nicht zu mobilisieren vermochte. Als Dutzende türkische Organisationen vor der Armenien-Resolution zu einer Großdemonstration vor dem Brandenburger Tor aufriefen, erschienen nur etwa 3.500 Personen, obwohl in Deutschland 3,5 Millionen Menschen mit türkischen Wurzeln leben. Umgekehrt gelang es Merkel aber am NATO-Gipfel in Warschau nicht, den türkischen Präsidenten dazu zu bewegen, den Besuch deutscher Soldaten in der Türkei durch deutsche Parlamentarier wieder zu erlauben. Während Merkel mit diplomatischen Floskeln auf die Abfuhr reagierte, winkte der Präsident des Bundestages Norbert Lammert mit dem Zaunpfahl. Der Bundestag könne irgendwann auch wieder den Abzug deutscher Truppen aus der Türkei beschließen. Theoretisch. Und heute reagierte auch SPD-Chef und Vizekanzler Gabriel. Wenn das Parlament nicht seine Armee besuchen kann, kann die Armee nicht dableiben. Das ist völlig klar, sagte er in einem Zeitungsinterview.
Ein französisches Ingenieurunternehmen hat eine Mitarbeiterin entlassen, weil sie sich geweigert hat, beim Kontakt mit Kunden auf das Kopftuch zu verzichten. Nun muss sich der Europäische Gerichtshof mit dem Fall beschäftigen. So nicht, das geht zu weit, sagt die vorberatende Instanz. Aus Brüssel, Oliver Washington.
Die betroffene Mitarbeiterin war als Ingenieurin tätig im Außendienst eines französischen Unternehmens. Sie besuchte also die Kunden in deren eigenen Geschäftsräumen und betreute sie vor Ort. Die Frau trug immer ein Kopftuch und sie soll sehr kompetent gewesen sein. Nach einem solchen Besuch beschwerte sich jedoch ein Kunde, seine Mitarbeiter hätten am Kopftuch, Zitat, Anstoß genommen. Und der Kunde verlangte, dass es, Zitat, nächstes Mal keinen Schleier geben möge, Zitat Ende. Der Arbeitgeber forderte die Frau auf, künftig auf das Kopftuch zu verzichten. Nachdem sie sich aber weigerte, wurde sie entlassen. Der Gerichtshof muss nun abklären, darf der Arbeitgeber das oder ist das eine unrechtmäßige Diskriminierung? Die Generalanwältin, das ist die vorberatende Instanz, geht bei ihrer Argumentation in zwei Schritten vor. Erstens stellt sie fest, dass eine Kollegin, die ihre Religion oder Weltanschauung nicht öffentlich gezeigt hätte, nicht entlassen worden wäre. Deshalb sei diese Entlassung eine unmittelbare Diskriminierung. Die Entlassung verletze die Religionsfreiheit. Trotzdem gibt es Fälle, in welchen ein Unternehmen von einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter verlangen kann, auf ein Kopftuch und damit auf ein religiöses Symbol zu verzichten. In der entsprechenden EU-Richtlinie heißt es juristisch trocken, dass wesentliche berufliche Anforderungen ein solches Verbot rechtfertigen können. Das Unternehmen muss also begründen, dass die Mitarbeiterin die Aufgabe mit Kopftuch nicht wahrnehmen kann. Allerdings legt die Generalanwältin dies sehr eng aus. Sie erwähnt als Beispiel den Fall einer Muslimin, die an einer Maschine arbeitet und das Kopftuch deshalb gefährlich sein könnte. Aber die bloße Aufforderung eines Kunden sei in keinster Weise gerechtfertigt, die Frau in ihrer Religionsfreiheit dermaßen einzuschränken und ihr dann auch noch zu kündigen. Bemerkenswert ist, dass die Generalanwältin dabei sogar explizit in Kauf nimmt, dass das Unternehmen dadurch einen wirtschaftlichen Schaden erleiden könnte, wenn nämlich der Kunde abspringen sollte. Die Generalanwältin gewichtet die Religionsfreiheit und das Diskriminierungsverbot also höher als die Interessen des Unternehmens. Diese Überlegungen bilden nun die Grundlage für das Gericht, das dann abschließend entscheiden wird.
Oliver Washington. In 7 Minuten ist es 1. Dass sich Großbritannien für den Austritt aus der EU entschieden hat, verunsichert viele Unternehmen, auch in der Schweiz, vor allem solche, die mit dem Vereinigten Königreich geschäften. Noch sind die politischen und wirtschaftlichen Folgen des Brexit nicht abzuschätzen. Bei der Firma Mungo aus Olten, die Dübel, Schrauben und Bolzen herstellt, stellt man sich aber schon einmal auf schwierigere Zeiten ein. Matthias Heim.
Die Glasfassaden in der City von London glänzen und spiegeln wie eh und je. Und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass diese Fassaden von Stahlbolzen gehalten werden, die hier in Olten hergestellt werden.
Das ist unsere Kaltumformungsanlage. Hier werden die Stahlbolzen produziert in millionenfachen Stückzahlen. Pro Stunde produzieren wir hier ca. 7200 Stück.
Erklärt der Geschäftsführer und Mitinhaber von Mungo, Olivier Anaheim. Die Stahlbolzen sind nur wenige Zentimeter lange Metallstifte, die aber tonnenschwere Lasten halten können. Rund 70% seiner Produkte verkauft Mungo ins Ausland, auch nach Großbritannien. Bislang lief das Geschäft mit solchen Stahlbolzen nicht nur in der britischen Hauptstadt gut, sondern auch außerhalb. Viele private Hausbesitzer haben ihr Heim jüngst renoviert und dabei auf Produkte von Mungo gesetzt.
Einerseits hat unser Produktportfolio sehr gut zu den englischen Baunormen und den Baumaterialien gepasst. Auf der anderen Seite hat sich England als Land sehr gut entwickelt. Die Leute waren sehr investitionsfreudig. Die Wirtschaft generell hat investiert in Neubauten, in Renovationen, der private Haushalt ebenfalls. Das haben wir sehr gut gespürt.
Eine Entwicklung allerdings, die als Folge des Brexit rasch zum Stillstand kommen könnte, befürchtet Olivier Anaheim, inzwischen im ruhigen Büro fernab der Fabrikhallen. Für den 38-Jährigen war mit dem Brexit-Entscheid deshalb klar, dass sein Unternehmen jetzt nicht so rasch expandieren kann wie geplant.
Wir haben in den Markt investiert, noch dieses Jahr. Wir haben uns vorgenommen, Personal zu rekrutieren gegen Ende Jahres, um diesen Ausbau weiter fortzusetzen. Dem ist jetzt ein jähes Ende gesetzt worden. Wir haben uns entschieden, jetzt zu halten, was wir haben. Wir werden die Entwicklung verfolgen über die nächsten 3 bis 6 Monate, sind aber überzeugt, dass die Bautätigkeit eher sich verlangsamen wird.
Konkret hatte Mungo vorgesehen, in Großbritannien ein technisches Büro aufzubauen und in einer ersten Phase 2 bis 3 lokale Fachkräfte einzustellen. Für Mungo mit seinen weltweit rund 120 Angestellten wäre das ein wichtiger Schritt gewesen, so Olivier Anaheim. Trotz der vielen offenen Fragen rund um den Brexit, die Expansionspläne bereits jetzt einzustellen, sei kein voreiliger Entscheid.
Wir sehen, dass sich die Währung abwertet. Wir haben bereits 10-15% Währungsverlust. Wir werden jetzt die Preise anheben müssen im Markt. Das wird bedeuten, dass sich vermutlich das auch auf den Absatz auswirkt. Und wenn ich mir dann die Gesamtrechnung für den Markt wieder machen muss, denke ich, dass es eher knapp wird und wir uns das so nicht leisten können.
Und so hofft Olivier Anaheim, die Phase der Unsicherheit überbrücken zu können, zumal das Geschäft in Großbritannien in den vergangenen Jahren stetig gewachsen ist. Deshalb sei für ihn auch klar, dass der jetzige Entscheid eine Momentaufnahme sei.
Schade, dass es so jetzt nicht umsetzbar ist, aber ich bin überzeugt, wenn sich die Lage einigermaßen stabilisiert oder normalisiert, dann werden wir dieses Projekt 2017 wieder in Angriff nehmen.
Schließlich würde Olivier Anaheim nur zu gerne sehen, wenn einige 100'000 Bolzen und Dübel zusätzlich über die Förderbänder in Olten laufen würden.
Wirtschaftliche Unsicherheit wegen des Brexit. Matthias Heim hat berichtet. Von Natur aus wachsen den Kühen Hörner, eine Binsenwahrheit. Doch in der Schweiz ist inzwischen die hornlose Kuh die Regel. 9 von 10 Kühen haben keine Hörner mehr. Die Hornkuh-Initiative will das ändern und verlangt, dass Bauern, die Kühe mit Hörnern besitzen, vom Bund Geld bekommen. Offene Türen rennen die Initianten damit in Urnäsch ein. Dort haben die Kühe sowieso noch Hörner. Sascha Zürcher.
Im Appenzeller Hinterland auf einem Hügel steht der Hof von Milchbauer Jörg Frischknecht. Jede seiner 20 Kühe hat Hörner. Das sei schon immer so gewesen und werde sich auch nie ändern. Egal, ob es künftig dafür Subventionen gebe oder nicht.
Wir werden es weiterhin machen, ob es Beitrag gibt oder nicht. Weil ich habe Freude, wenn eine Kuh, wie man sagt, einen schönen Gast hat. Also das heisst, wenn die Hörner schön umgeht. Und das kommt nicht von mir leer. Die Hörner müssen gepflegt werden und da geht Arbeit.
Den Jungtieren legt der 38-Jährige sogenannte Hornführer aus Aluminium an, damit die Hörner schön gebogen werden. Hörner haben in Urnäsch auch mit Brauchtum zu tun, mit Alpfahrten. Im Sommer führen die Bauern ihre prächtig geschmückten Kühe auf die Alp und im Winter wieder ins Tal.
Bei uns ist es vor allem denke, traditionell und Brauchtum verbunden, weil hat lange geheissen, mit, wenn wir rüberfahren, müssen die Kühe Hörner haben. Und darum ist jetzt vielleicht da noch ein bisschen geblieben.
Kühe mit Hörnern finanziell zu fördern, so wie es die Hornkuh-Initiative will, findet der Urnäscher Bauer keine gute Idee.
Und wenn man damit Beiträge wieder fördern will, ich denke, könnte da die Falschen mitmachen. Da müssen die machen, die Freude haben an Kühe mit Hörnern. Und dann kommt es auch recht raus.
Und in Urnäsch haben die Milchbauern ganz offensichtlich Freude daran. 97% aller Kühe haben hier Hörner. Das macht sich auch die dorfeigene Käserei, die Urnäscher Milchspezialitäten AG, zunutze. Sie stellt mit Milch von ausschließlich gehörnten Kühen den Hornkuhkäse her. Aus dem anfänglichen Marketing-Gag hat sich ein preisgekrönter Käse entwickelt. Bei den Käse-Weltmeisterschaften in den USA erhielt der Urnäscher Käse von Kühen mit Hörnern die Silbermedaille. Auch wenn selbst Geschäftsleiter Ueli Steiner zugeben muss, dass der Geschmack wohl nicht anders wäre, wenn man Milch von Kühen ohne Hörner verwenden würde.
Nein, ich würde die Hand ins Feuer legen, als der anders würde schmecken. Aber es ist natürlich schon speziell, unser Käse ist natürlich ein spezielles Rezept.
Kühe mit Hörnern sind in Urnäsch eine Glaubensfrage. Auch bei Bauer Gust Schmid stehen wie praktisch überall in Urnäsch gehörnte Kühe im Anbindestall. Der Milchbauer öffnet seine Stalltüre und erklärt, wieso er ausschließlich Hornkühe besitzt.
Ja, ich will schon die Tradition her. Das ist einfach ein bisschen Die Jungen sind dann auch wieder so eingestellt. Hat jemand einen Bauer hat ein bisschen mal enttarnt und jetzt die Jungen haben wieder, wollen sie wieder wachsen.
Die Hornkuh-Initiative verlangt, dass der Bauer für jede Kuh mit Hörnern 500 Franken pro Jahr erhält. Klar, das Geld bei seinen 22 Tieren, immerhin ein Betrag von 11.000 Franken, würde er schon nehmen, sagt der Appenzeller Milchbauer Schmied. Der Grund aber, weshalb seine Kühe Hörner tragen, sei kein finanzieller, bekräftigt der 51-jährige Urnäscher.
Ja, du, es geht nicht, wir sind aber im Selben. Wir haben gleich Horn. Wir haben schon vorher schon Horn gekannt. Haben da weiter, ob es etwas gegeben oder nicht?
Das Geld, welches die Hornkuh-Initiative für jede Kuh mit Hörnern verspricht, ist auch für Jürg Frischknecht keine Motivation. Denn, so sagt der Milchbauer lachend,
also reich wird man eh nicht mit oder ohne Horn.
Wo die Hornkuh zu Hause ist, Sascha Zürcher hat aus Urnäsch berichtet. Ja, und mit einem Stück Schweiz geht es bei uns auch gleich weiter. Gleich heißt es nämlich wieder «Wir sind die Schweiz». Am Beispiel des Uhrenherstellers Monden zeigen wir, wie ein Schweizer Unternehmen der Finanzkrise getrotzt hat. Die Rendezvous-Sommerserie nach den Schlagzeilen mit Andreas Freudig.
In der Schweiz besitzen die reichsten 2% gleich viel wie die übrigen 98%. Zwar sind laut dem Schweizerischen Gewerkschaftsbund die tieferen Löhne zuletzt gestiegen, die Abgaben aber auch. Wird eine muslimische Angestellte in der EU dazu gezwungen, am Arbeitsplatz ihr Kopftuch abzulegen, so ist das diskriminierend, so die EU-Generalanwältin. Sie hat ein Gutachten für den Europäischen Gerichtshof erstellt, der einen solchen Fall behandelt. In Südsudan hat Deutschland damit begonnen, eigene Bürger und Ausländer aus dem Land zu evakuieren. Sie werden ins Nachbarland Uganda gebracht. In Südsudan waren am Freitag heftige Gefechte ausgebrochen.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.